aber gesund fühlen, tue ich mich eben seit Ende meiner Chemotherapie, weil eben die Chemotherapie hat natürlich viele Nebenwirkungen. Auch die Tablettenchemo, obwohl die damals viel leichter war als die Chemo, die ich vor der Operation bekommen habe. Jetzt schaust du aber dann besser auf dich. Das indiziert einfach, also das ist, alle, die das zu mir gesagt haben, haben das natürlich aus einer tiefen Liebe und Sorge heraus gesagt, ja. Aber gleichzeitig hat es für mich halt einfach so indiziert, ja wie, und davor habe ich nicht gut auf mich geschaut und jetzt bin ich quasi selbst schuld, dass ich Krebs habe. Weil die Chemotherapie habe ich gesehen als eine meiner, also einfach als meine beste Freundin. Ich wusste, die Chemotherapie ist das, was mich gesund macht.
Willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zurück bei Teil 2 der ergreifenden Brustkrebsgeschichte von Magdalena Neumann. Sie hat letzte Woche schon sehr viele Insights zu ihrer ganz besonderen Krebsreise mit uns geteilt. Also falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch vorher Teil 1 zu hören und dann mit dieser Folge, also Teil 2, fortzusetzen. Ich glaube, man kann sich von der Lena ganz, ganz viel mitnehmen. Ich habe selten so einen positiven Menschen getroffen und die Aufnahme war für mich auch eine ganz besondere und jetzt zuhören und mitlernen.
Genau, die erste Chemo hatte ich am 1. April und es war eben klar, dass dann die Haare 2-3 Wochen danach ausfallen werden. Und ich habe eben die Zeit im März davor genutzt, dass ich mir eben, wie schon angesprochen, so Sachen wie Microblading gemacht habe, aber auch mir grundsätzlich eine Perücke besorgt habe. Und es war für mich aber klar, dass ich mir die Haare abrasieren werde. Und weil ich diese Vorstellung, dass die Haare büschelweise ausfallen, war für mich einfach ganz schlimm. Ja. Also ich wollte das nicht, dass ich die dann in der Hand habe.
Total.
Und da ist auch jeder unterschiedlich. Und für mich war das eben klar, die Haare müssen abrasiert werden. Und in diesem Perückenstudio, wo ich da war, die waren wirklich auch ganz toll. Die haben mir eben angeboten, dass sie auch diese Abrasur machen.
Mhm.
Und ich hatte auch die Möglichkeit, zum Glück war damals noch kein Corona, dass ich auch jemanden mitnehmen kann. Mhm. Und ich hatte eben natürlich diesen Fahrplan und das auch klar im Kopf, so nach der, sobald ich einfach merke, dass ein Haar ausfällt oder überhaupt so, also wir hatten einen Termin schon einmal ausgemacht, da habe ich aber gemerkt, die Haare sind noch da. Dann haben wir es ein bisschen nach hinten verschoben und ich glaube dann nach der zweiten Chemo zur Aufklärung, ich hatte 8 Zyklen Chemotherapie vor meiner Operation. Mhm. Ich hatte die Operation erst dann nach der Chemotherapie und hatte sie alle 2 Wochen.
Okay.
Und nach der zweiten Chemotherapie dann, genau, ich hatte immer Montag Chemo und Mittwoch nach der zweiten Chemo haben wir dann den finalen Termin für die Abrasur gehabt. Und ich habe eben, ich war total stark auch in dieser Zeit, ja, und habe eben meinen Plan gehabt und dann hat es mich aber wirklich, ich war natürlich voll nervös und auch das Perückenstudio, also immer wenn wir da auf der Suche nach der Perücke waren und wir waren ein paar Mal dort, es war für mich ganz schlimm, ich bin mir vorgekommen wie in einem falschen Film, ja. Aber so richtig eingeholt hat es mich dann eben an diesem Vormittag vor der Abrasur. Also die Abrasur war zum Mittag geplant. Und ich an dem Vormittag wollte ich circa 5-mal die Chemo abbrechen, 6-mal nach Wien abhauen. zur Aufklärung, ich lebe eigentlich in Wien, aber für mich war klar, dass ich die Therapie in Linz mache.
Damit, weil die Lena aus Linz kommt.
Genau, weil ich ursprünglich aus Linz komme. Meine Family, genau, die Family ist in Linz und dadurch einfach meine Mama mich pflegen konnte, unter Anführungszeichen. Und mein Mann wusste, ich bin gut versorgt und er ist einfach in der Zeit total viele hin und her gefahren und hat mich auch zu jeder Chemo begleitet und so weiter. Also, aber ich war eben gut in Linz aufgehoben. Und ja, eben an diesem Vormittag wollte ich, also da gingen die Gefühle mit mir durch, ja, wie beschrieben, weil ich wollte meine Haare nicht hergeben. Ja. Und es war nicht, wegen den Haaren und weil auch immer wieder jeder sagt, ja, es sind nur Haare. Es stimmt, es sind nur Haare, aber es ist das erste Mal, dass die Krankheit wirklich sichtbar wird. Mhm. Weil man sieht den Krebs in den meisten Fällen nicht.
Ja.
Und man spürt ihn in den meisten Fällen auch nicht. Ja. Aber da wird es plötzlich sichtbar für jeden und vor allem für einen selbst. Ja. Der Blick in den Spiegel, und wir haben eh auch schon mal drüber gesprochen, man kennt es ja, wenn man beim Friseur ist und der Schnitt ist nicht ganz so, wie man sich's vorstellt oder sonst was, dann braucht es auch immer ein paar Tage, bis man sich dran gewohnt und ist irgendwie total irritiert. Ja. Und ich hatte einfach so unglaubliche Angst, wie schaue ich aus ohne Haare? Also gar nicht jetzt vom Beauty-Aspekt oder sonst was, sondern einfach dieses Sichtbarwerden der Krankheit.
Du wolltest nicht krank ausschauen.
Ich wollte nicht krank ausschauen. Ich wollte die Krankheit überhaupt nicht. Ja, eh klar,
sowieso,
ja. So.
Sowieso. Und aber schon auf gar keinen Fall irgendwie so nach außen.
Genau.
Dann aufzulassen.
Und dann, habe ich. Für mich war aber trotzdem klar, ich möchte den Termin machen. Ich hatte irgendwie auch gefühlt keine, ich hätte natürlich den Termin absagen können, aber für mich war es keine Option, dass die Haare ausfallen. Einfach so, und ich habe es dann durchgezogen und ich weiß noch, wie ich mir durch die Haare gefahren bin das erste Mal oder über den Kopf. Also die Haare zur Aufklärung sind auf 4 mm abrasiert worden. Sie haben mir damals empfohlen, sie nicht ganz abzurasieren per se, weil damit eben ich keine Narben oder irgendwas habe oder dass irgendwelche Schnitte oder sowas, und das wäre dann wegen der Chemo einfach blöd gewesen, dass sich da was entzündet. Und habe sie eben auf die 4 mm abrasiert, und das erste Mal, wie ich mir mit der Hand über den Kopf gefahren bin, es war wie ein Schmerz.
Yeah.
Obwohl da kein Schmerz war, aber es hat sich so angefühlt. Ja. Und dann war es aber letztendlich so, dass ich, natürlich hat es geholfen, dass ich eine schöne Kopfform habe und so weiter, und eigentlich alle. Also es waren meine Schwestern mit und mein Mann und meine Mama waren mit bei der Abrasur und haben mir da wirklich die Hand gehalten und den Rücken gestärkt. Und es war irgendwie dann jeder ganz positiv überrascht. Also da hat natürlich dieser Beauty-Aspekt dann irgendwie doch geholfen, dass es mir eigentlich, dass ich gar nicht so blöd ausgeschaut habe. Und dann war es, ich habe dann die Perücke aufgesetzt, auch gleich danach, und wir sind dann auch noch essen gegangen irgendwie, um, ja, es hat irgendwie gut getan, die ganze Familie da jetzt nicht sofort wieder zurück in den Alltag, sondern das einmal kurz sacken zu lassen. Und letztendlich habe ich die Perücke, glaube ich, nur noch 2 Tage danach aufgehabt und dann nicht mehr, weil ich mich mit, also natürlich, ich hatte Chemo-Nebenwirkungen und sowas, und man muss sich schon an die Perücke gewöhnen. Also man kriegt da schon schnell auch einmal Kopfweh und so. Und das heißt, daheim habe ich es einfach nicht aufgehabt. Und ich habe mich ganz viel in den Spiegel geschaut und irgendwann habe ich mich an den Blick gewöhnt. Und dann war es für mich so fremd, wenn ich die Perücke aufgesetzt habe. Es war einfach, das war nicht ich. Es hat sich nicht authentisch angefühlt für mich, sondern es war einfach für mich, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Wenn ich jetzt die Perücke aufsetze, hat es sich für mich angefühlt, als wie wenn ich leugnen würde, was eigentlich gerade los ist. Und ich bin von Anfang an sehr offen umgegangen damit, dass ich jetzt Krebs habe und dass ich meine Haare verlieren werde und generell, dass sich einfach viel
verändern wird.
Und da jetzt irgendwie falsche Haare aufzusetzen, obwohl ich das nicht mehr bin, war einfach nicht stimmig für mich.
Du hast jetzt schon sehr viel über deine Familie, über deinen damaligen noch Verlobten, mittlerweile Mann, gesprochen. Wie waren das für deine Angehörigen oder auch für deine Freunde? Wann hast du angefangen, dass du deinen Freunden von deinem Brustkrebs erzählst?
Ich habe meinen besten Freundinnen, also meinen engsten Freundinnen, die das auch wussten, dass ich den Knoten gespürt habe, ich habe es eh nur 2 erzählt, die haben es natürlich sofort erfahren. Mit der Bitte um Stillschweigen noch für kurze Zeit, weil es mir ganz wichtig war, dass ich es meinen restlichen engen Freunden einfach selbst sage. Ich habe, wie schon anfangs angesprochen, ja meinen Papa vor ein paar Jahren eben ganz plötzlich verloren, und für mich war das damals schon sehr schlimm, dass viele Leute dann nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen, mit mir und mit meiner Trauer, und habe einfach gemerkt, dass viele Leute Berührungsängste bekamen, und ich nehme das auch absolut niemanden übel, weil ich ertappe mich selbst heute immer wieder in der Situation, wenn irgendwer einen Verlust erleidet oder sonst was, dass man dann plötzlich irgendwie wieder in so einer Starre ist und nicht weiß, wie gehe ich es jetzt an, ja, also was sage ich jetzt oder was nicht, was schreibe ich jetzt oder was nicht. Also es ist absolut menschlich, dass man da irgendwie verunsichert ist und deswegen verstehe ich das total. Aber mein Learning daraus war, dass ich diesmal meinen Freunden einfach eine Art Gebrauchsanweisung mitgeben wollte.
Voll gut.
Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich es ihnen persönlich sage. Und ich habe dann eben so eine gute Gelegenheit gehabt, weil es war ein Geburtstagsfest von einem Freund von mir, wo viele meiner engen Freunde waren. Und ich habe das Geburtstagsfest vorübergehen lassen. Das war ein ganzes Wochenende und habe dann am Ende des Wochenendes es ihnen eben persönlich gesagt, wie es ist, dass ich Brustkrebs habe, ich werde meine Haare verlieren. Es wird sich quasi viel verändern. Ich bin jetzt noch sehr stark, aber es wird sicher der Zeitpunkt kommen, wo ich nicht mehr so stark sein kann, wo ich vielleicht auch nicht mehr so positiv und stark dastehe wie jetzt. Aber genau dann brauche ich euch, dass ihr mich wieder aufbaut und für mich da seid. Und eben auch, dass mich jeder immer anrufen kann und alles fragen kann. Es gibt nichts, worüber man mit mir nicht reden kann. Und dass eben ja keiner Berührungsängste von mir kriegen soll. Weil das ist dann irgendwie so eine doppelte Strafe. Da ist man eh schon in dieser Scheißsituation, dass man Krebs hat, dass man komplett aus seinem Leben rausgenommen wird. Ja.
Dann wird man nur eingefasst wie ein rohes Ei.
Genau. Und das muss ich wirklich sagen, ich bin so dankbar für meine Freunde, für mein Umfeld, dass die das so gut aufgenommen haben. Ja, und meine Schwestern, ich habe eben ein sehr enges Verhältnis zu meinen Schwestern. Also
du hast zwei ältere Schwestern.
Genau, ich habe zwei ältere Schwestern. Für die war das natürlich ein enormer Schock. Und als Betroffener ist man natürlich eben, wie gesagt, ich war in meiner Mitte mit meinem Zaun rundherum. Ich habe gewusst, was ich tue. Ich war voll in meiner Kraft, ja. Aber ich habe das Gefühl, die anderen haben genau diesen Schock ausgelebt oder diese Trauer und diese Angst, die ich nicht zulassen habe. Mhm. Das heißt, man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie viel Angst sie eigentlich hatten, ja, um mich.
Was natürlich die Situation erheblich erschwert, weil du kannst natürlich auch nur zu einer gewissen Schwelle sozusagen stark bleiben. Und wenn dein Umfeld da dauernd von dir aufgebaut werden muss, dann ist ja auch katastrophal.
Genau, ist aber, also das war nicht so.
Ja.
Sie haben, also ich musste niemanden aufbauen, Gott sei Dank. Sie haben das alle für sich total gut geregelt und waren mir wirklich eben die totale Stütze.
Super.
Aber im Hintergrund denke ich mir, Hut ab, was sie eben durchmachen mussten, weil eben für mich waren sie immer stark und immer da und haben mir dann eben auch noch die Ängste genommen, wenn ich einmal wieder welche hatte und so weiter. Aber ich habe einfach vollsten Respekt, was da jeder Einzelne durchgemacht hat. Ja, auch meine Mama, die einfach da ihr sterbenskrankes Kind unter Anführungszeichen plötzlich wieder zu Hause hatte.
Wir haben jetzt lange drüber gesprochen, wie so deine gesamte Krebsreise war. Du hast es sehr ausführlich erzählt. Danke auch nochmal dafür, dass du da so offen bist und auch so ein emotionales Thema so unglaublich gut rüberbringen kannst. Jetzt haben wir das sehr ausführlich besprochen, aber wie geht's da heute? Seit wann würdest du dich selber, sage ich mal, als gesund bezeichnen, beziehungsweise wie war dann sozusagen die Phase nach deinem Brustkrebs, nach deiner Brustkrebsreise, wie du es immer so toll auf Instagram beschreibst?
Genau, ich fange jetzt mal mit der zweiten Frage an. Gesund bin ich tatsächlich erst quasi aus medizinischer Sicht oder geheilt bin ich erst aus medizinischer Sicht nach 5 Jahren, wenn ich 5 Jahre krebsfrei bin. Krebsfrei bin ich für mich, oder nicht für mich, sondern bin ich seit meiner Mastektomie im August 2019. Da wurde mir eben das gesamte Brustgewebe entnommen und da war zwar noch ein mini-mini-mini-futzi-Teil des Tumors übrig, der ist nämlich durch die Chemotherapie super zurückgegangen. Aber eben, der ist weg, Gewebe war weg, dadurch war ich krebsfrei. Ich hatte dann aber noch eine Tablettenchemo aufgrund dieses Mini-Fuzis-Teil, der da noch drinnen war. Und ich glaube, und die ging dann noch bis Februar 2020, diese Tablettenchemo. Mhm. Und da ist irgendwie so ein Unterschied, glaube ich, von, ist man jetzt krebsfrei ab dem Moment, wo die Chemotherapie zu Ende ist, oder ist man krebsfrei ab dem Moment, wo man operiert wurde. Ich für mich habe es ehrlich gesagt mit dem 1. August 2019 damals betitelt, weil ja, dadurch war einfach dieser Tumor raus aus meinem Körper. Und eben jetzt bin ich quasi auch 5 Jahre noch auf dieser Probephase, oder was heißt Probephase, aber in der Hoffnung, dass einfach kein Rezidiv zurückkommt. Das heißt, dass kein Krebs mehr in meinem Körper ist und oder sich nichts mehr bildet. Und ja, also erst nach den 5 Jahren bin ich, sag mal, geheilt. Aber gesund fühlen tue ich mich eben seit Ende meiner Chemotherapie. Weil eben die Chemotherapie hat natürlich viele Nebenwirkungen. Auch die Tablettenchemo, obwohl die damals viel leichter war als die Chemo, die ich vor der Operation bekommen habe. Aber trotzdem schwächt es einen. Und ich habe dann mir wirklich bewusst Zeit genommen, auch nach Ende der Chemotherapie, und bin jetzt in kein Angestelltenverhältnis oder so zurückgegangen, sondern für mich war klar, bis Ende des Jahres 2020 gehört die Zeit definitiv mir. Mhm. Und nehme ich mir zum Aufbau, weil eben genau wie du schon angesprochen hast, es gibt dann tatsächlich so ein Leben nach dem Krebs. Und ich habe meine Krebsgeschichte oder bezeichne meine Krebsgeschichte als meine Krebsreise, aufgrund, wie ich es schon mal erwähnt habe, dass ich damals auch so einen Fahrplan bekommen habe mit der Diagnose. Und eben die Reise geht einfach weiter, auch mit Abschluss der Therapie. Mhm. Und ich habe dann wirklich eben mir fast dieses Jahr genommen, um in aller Ruhe zurück ins Leben zu finden, weil letztendlich war ich quasi, kann man sich das echt vorstellen, aus dem Leben draußen. Es war der totale Ausnahmezustand, diese ganze Therapiezeit. Also auch körperlich, ja, oder primär körperlich. Mental hatte ich wirklich das Glück, dass es mir immer sehr gut gegangen ist. Klar, während der Chemo vielleicht mal Situationen, wo ich alles angezweifelt habe.
Verständlich.
Aber im Großen und Ganzen ging es mir psychisch immer sehr gut. Und ja, dieses Leben nach dem Krebs ist wirklich noch einmal ein ganzes Kapitel für sich, weil einerseits fängt natürlich dann einmal die Zeit an zu verarbeiten, was da überhaupt passiert ist. Wie ich gesagt habe, ich habe meinen Plan gehabt, ich war total in meiner Mitte damals, ich habe die Kraft gehabt und ich habe mich da echt durchgekämpft. Ja. So dieses große Ziel damals mit der Hochzeit.
Ja.
Dann kam zwar noch dieser kleine Rückschlag mit der Tablettenchemo, aber im Großen und Ganzen bin ich da einfach durchmarschiert. Und deswegen kann ich das echt nur jedem empfehlen, wenn es sich irgendwie ausgeht. Ja, ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ganz klar, dass man sich danach noch eine Auszeit nimmt und eine Zeit zum Regenerieren, dass das sehr viel bringt. Weil man muss sich dann auch einmal einfach wieder spüren, wie geht es mir denn heute? Man ist einerseits eben geschwächt von dem allen, was von der ganzen Therapie. Andererseits eben dieser Aufbau halt auch nicht, dass es nicht von einem Tag auf den anderen so ist, dass es einem wieder gut geht, damit zurechtzukommen. Damit hatte ich einfach meine Probleme.
Lena, du hast mal erzählt, dass es teilweise für dich noch immer ein bisschen eine Challenge ist, mit den Langzeitfolgen nach so einer Chemotherapie umzugehen. Vielleicht magst du uns nur ein bisschen erzählen, wie dein Leben jetzt so damit ausschaut.
Genau, ja. Also da gibt es die berühmte Fatigue. Werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Das ist so ein anhaltender Erschöpfungszustand, eine Müdigkeit, die einem ganz plötzlich überkommt. Ich sage so, ich bin oft wie so ein kleines Kind, wenn es einfach zu viele Eindrücke waren, dann ist es einfach zu viel. Auf einmal kommt es, dass ich dann total müd werde, und weggehen tut es eigentlich nur, wenn ich mich einmal hinsetze und nichts tue. Auch schlafen hilft nicht, beziehungsweise man ist müde, aber man kann nicht einschlafen. Und das war für mich wirklich in dem letzten Jahr nach der Chemotherapie diese große Challenge. Ja, ich war ready fürs Leben. Ich war ready, wieder alles anzupacken, wieder einen Alltag zu haben und. Und habe eben dann eh schnell gemerkt, okay, ich muss mir jetzt noch diese Zeit nehmen und diese Auszeit gönnen, um einfach meinen Körper jetzt wieder kennenzulernen, meine Grenzen kennenzulernen. Und was ich eben von meiner Krebsreise da auch mitnehme oder meiner Krebsgeschichte, ist einfach nach wie vor dieses, mein Körper zeigt mir meine Grenzen eigentlich so deutlich, nur ich bin früher einfach hardcore drüber gefahren.
Ich glaube, das ist ein Learning, das man alle anderen, auch an Nicht-Krebserkrankte, unbedingt weitergeben sollte. Mm. Das eigene Körperbewusstsein, ein Körpergefühl zu entwickeln und auch auf den eigenen Körper zu hören. Und wenn der eigene Körper sagt, stopp, aus, bitte tritt einmal ein wenig auf die Bremse, auch einmal darauf zu hören.
Genau. Und,
das predigst du ja auch immer.
Ja.
Deswegen.
Genau. Ja. Nein, ich sage das wirklich auch immer wieder und ich weiß, wie schwer es einfach ist. Ja, noch dazu, wir sind irgendwie in einer Gesellschaft, wo wir rund um die Uhr auch erreichbar sind, wie auch immer. Ja. Wir verlernen das leider, auf unser Gefühl zu hören und auf unser Körpergefühl. Und das habe ich eben aufgrund der Fatigue, ja, weil da ist es mir einfach so deutlich auch immer wieder gezeigt worden, wenn es zu viel war, auf einmal ging dann plötzlich gar nichts mehr. Ja. Und deswegen lerne ich da auch nach wie vor, obwohl ich schon, glaube ich, viele Schritte weitergekommen bin, aber nach wie vor lerne ich da, wo sind meine Grenzen und wirklich darauf zu hören. Und ich sage auch immer, mein Leben ist seit meinem Krebs langsamer geworden, aber deswegen nicht schlechter.
Sehr schön gesagt. Vielleicht magst du auch ein bisschen teilen, was du jetzt beruflich machst. Du hast ja eigentlich einen sehr besonderen Weg gewählt für dich und bist jetzt mittlerweile selbstständig sogar. Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Hast du da auch, um vielleicht die Frage abzuschließen, diese Kraft, die du jetzt versuchst, in deinem beruflichen Umfeld weiterzugeben, hast du da was aus deiner Krebsreise mitnehmen können?
Ja, also ich habe ursprünglich Wirtschaftsrecht studiert und habe damals vor meiner Diagnose eben auch noch in dem Bereich eigentlich Job gesucht. Habe aber während meines Wirtschaftsrechtsstudiums schon begonnen mit einer Coaching-Ausbildung, also die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater, weil ich immer schon der Typ Mensch war, der sich einfach gern mit den Herzensangelegenheiten der Menschen beschäftigt hat. Das hat mich einfach angesprochen und da ist auch mein Herz aufgegangen. Und ich habe dann eben in diesem Jahr nach der Chemotherapie, also 2020, für mich gemerkt, dass mein Weg eigentlich der ist, dass ich mit Menschen arbeite und habe der Juristerei sozusagen den Rücken gekehrt und für mich beschlossen, dass ich mich selbstständig machen werde als Coach und bin eben jetzt Lebens- und Sozialberaterin und Mediatorin und Paarberatung, also Coaching, Paarberatung, Mediation ist sozusagen meine Expertise. Und meine Krebsgeschichte spielt da natürlich eine große Rolle, weil inzwischen sehe ich es einfach wirklich total als eine meiner großen Ressourcen, aus denen ich da schöpfen kann. Mhm. Ich merke auch, es kommen immer wieder Leute zu mir, die entweder selbst einen nahen Angehörigen verloren haben oder mit jemandem zu tun, also jemanden im Umfeld haben, der eben auch eine lebensbedrohliche Krankheit wie Krebs hat. Oder die selber irgendwie betroffen sind auf irgendeine Art und Weise, weil sie sich von mir einfach abgeholt fühlen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe die Erfahrung auch selbst gemacht mit Psycho-Onkologen, nicht mit allen, aber trotzdem, dass ich mich oft nicht hundertprozentig verstanden gefühlt habe. Mhm. Es passiert innerlich so viel mit einem, wenn man sowas durchmacht. Und oft kann man es auch nicht unbedingt in Worte fassen. Und diese klassischen Fragen, die man dann oft in einer Psychotherapie oder sowas erlebt, haben für mich einfach nicht gepasst, weil ich vielleicht auch einfach aufgrund meiner Ausbildung, die ich schon hatte und meines Wissensstandes, ich weiß nicht, ich habe auch meine Diplomarbeit damals über das Thema, die Begleitung von Brustkrebspatientinnen geschrieben. Oder Brustkrebspatienten, gibt ja auch Männer, die Brustkrebs haben können. Um eben da wirklich meine Erfahrungen mit einfließen lassen zu können. Auf emotionale Art und Weise, ja. Mhm. Jetzt nicht wissentlich, weil jeder darf seinen Weg gehen, wie er ihn geht. Ja, auch nur weil ich so offen damit umgegangen bin, sage ich nicht, dass jeder damit offen umgehen muss oder wie auch immer. Ja, es darf jeder es so machen und mit seiner Krankheit umgehen oder es tun oder Chemotherapie machen oder auch nicht. Ja, das ist wirklich hoch individuell und jeder Weg ist da für mich okay. Aber eben auf emotionale Art und Weise weiß ich natürlich, was das alles bedeutet.
Ich glaube, du hast da einfach einen sehr besonderen Zugang dazu und kannst natürlich auch Menschen ganz anders diesbezüglich verstehen, weil du einfach das alles durchgemacht hast. Mhm. Ich glaube, das ist auch trotzdem nur mal was, was du leider uns, die es noch nicht durchgemacht haben, voraus.
Hoffentlich auch nie machen müssen, aber absolut. Trotzdem natürlich Brustkrebs aber das ist kann was viele betrifft.
Das kann man natürlich ganz anders dann auch nachvollziehen. Und das ist super besonders und toll, dass du das trotzdem auch in einer Art und Weise positiv aus dieser doch sehr negativ behafteten Situation schöpfen hast können.
Ja, voll. Also da bin ich... Ich habe auch vor kurzem einen Instagram-Post dazu geschrieben. Ja, es war für mich auch dieses Jahr, habe ich nochmal so einen Loslösungsprozess durchgemacht, dass ich es auch wirklich mit meinem 30. Geburtstag habe ich für mich beschlossen, also nicht unbedingt beschlossen, sondern das kam wirklich so aus dem Tiefinneren auch heraus mit, hey, in meinen 20ern, ich habe echt Unglaubliches erlebt, ja.
Ich lasse die shit die 20s
genau.
quasi.
Ich lasse diesen ganzen Schaß jetzt in den 20ern, ja, und ich habe mich auch so ready fürs nächste Jahrzehnt gefühlt, ja. Also es war so, ihr könnt es mich nicht sehen, aber du siehst mich jetzt, wie ich strahle, ja. Ich bin so richtig ready for the next chapter to come, ja, Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, alles, was da in meinen 20ern passiert ist, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, ganz und gar nicht. Ja, das gehört zu meiner Geschichte. Das ist das, was, also ich wäre nicht die Frau, die ich heute bin, ohne dem, was da alles passiert ist. Ich finde, ich habe es auf meine Art und Weise auch wirklich sehr gut gemacht. Ja. Ich habe natürlich das Glück, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Also mein Instagram-Account heißt ja auch Positivity. Ja. Für mich heißt aber positiv nicht, dass man zwanghaft alles sich schönreden muss. Nein, man darf weinen, man muss weinen, finde ich sogar. Ja, oder das alles rauslassen. Aber eben, was ich halt geschafft habe, ist, und das nehme ich auch heute noch so mit, und das kommt aus meiner Krebsreise, da hat es mir einfach noch mehr gezeigt. Ja, viele schon bei dem Tod damals bei meinem Papa, aber da dann noch einmal dieses... Ja, ich darf wütend sein, ich darf traurig sein, ich darf Angst haben und so weiter, ja. Und das gehört auch dazu, aber die Kunst ist es dann, in diesen Gefühlen einfach nicht zu verharren und drinnen zu bleiben, sondern dann wieder auszusteigen. Und da ist einfach, was ich da so massiv auch gelernt habe, ist die Dankbarkeit. Mhm. Und die Dankbarkeit ist einfach mein persönliches Asset, wie ich mich immer wieder auch raushole aus gewissen Dingen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und diese Dankbarkeit habe ich wirklich auch erst mit meiner Krebsgeschichte gelernt.
Diese Krebsgeschichte kann man übrigens auch in einer Art Bilderstory eben auf der Lena ihrem Instagram-Account sehen. Da zahlt sich es auch wirklich aus, einmal zurück zu scrollen auf die älteren Postings. Sie hat das sehr ausführlich und sehr ähnlich wie jetzt auch sehr ehrlich und offen über ihre Krebsreise kommuniziert aber auch über ihre jetzige Lebens- und Sozialberaterrolle. Also unbedingt ihr auf @positivity bei Magdalena Neumann, wenn ich mich richtig entsinne,
genau,
mit den Unterstrichen. Ich werde es aber auch in den Shownotes noch verlinken, folgen und wie gesagt auch einmal zurückscrollen und sich diese sehr ehrlichen Postings, die auch hin und wieder zu Tränen rühren, durchlesen. Also mir hat wirklich die ein oder andere Caption, ich habe sie immer wieder mal dazu geschrieben, auch echt zu Tränen gerührt. Mhm. Abschließend würde ich gerne mit der Lena noch was durchbesprechen, was, glaube ich, egal ob jetzt Angehörig oder selbst in einer Situation, die eben die Lena gerade beschrieben hat. Angehörige tun sich natürlich auch unglaublich schwierig mit so einer Situation oder auch vielleicht nicht unbedingt nur Angehörige, auch Freunde oder wenn man eben von so einer sehr bewegenden und traurigen Geschichte hört. Ich glaube, die Lena kann wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben von Dingen, die man eigentlich als Krebspatient nicht unbedingt hören möchte. Vielleicht kannst du da jetzt mal einhaken, was sind denn so Dinge, wo du sagst, das sollte man einfach anders formulieren oder möchtest du jemanden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, sei es, weil er Angehöriger ist, sei es, weil er vielleicht selbst davon betroffen ist, sei es, weil ein Freund, ein guter Freund von mir vielleicht irgendwie in einer Situation ist und mit einem Krebspatienten zu tun hat. Was sind so Dinge, die du solchen Menschen einfach gern mitgeben möchtest, damit sie einfach besser mit so einer Situation umgehen oder vielleicht auch das Richtige sagen, sofern es da überhaupt das Richtige unter Anführungszeichen gibt?
Ja, also jetzt für wirklich Betroffene, denen möchte ich einfach mitgeben, es geht vorüber und alles wird gut. Das ist sowas, was sind Sätze, die mich sehr begleitet haben. Dann für Angehörige, ja, oder auch fürs Umfeld, was so Sätze waren, die mich oft wirklich, die einfach was mit mir gemacht haben, ja, waren zum Beispiel, es ist alles nicht so schlimm. Ja, es gibt natürlich auch immer noch Fälle, wo es noch schlimmer ist, das stimmt. Aber wenn es mir gerade nicht gut geht, dann geht es mir halt gerade nicht gut, ja. Und es ist alles nicht so schlimm, entmutigt einem dann ein bisschen, ja, oder ist irgendwie deprimierend. Oder auch, na, die Heilungschancen bei Brustkrebs sind eh schon so gut. Ja, Gott sei Dank, es stimmt. Da kann ich nur zustimmen. Es stimmt total. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade in einer Situation bin, wo ich wirklich voll Angst habe, ob das alles wird, ja, wobei selbst da nicht. Es ist irgendwie so, ich mache trotzdem gerade eine Chemotherapie durch und eine Krebstherapie. Und Gott sei Dank sind die Heilungschancen gut, aber der Prozess und der Weg dorthin ist trotzdem hart, ja. Mhm. Oder jetzt schaust du aber dann besser auf dich. Das indiziert einfach, also das ist, alle, die das zu mir gesagt haben, haben das natürlich aus einer tiefen Liebe und Sorge heraus gesagt, ja. Aber gleichzeitig hat es für mich halt einfach so indiziert, ja, wie und davor habe ich nicht gut auf mich geschaut und jetzt bin ich quasi selbst schuld, dass ich Krebs habe. Also nein, natürlich nicht. Und das ist das Nächste mit der Schuld oder so ein Satz, so gibt natürlich auch viele. Ich meine, ich war natürlich auch in diesem Setting mit meiner Ausbildung und so weiter, wenn dann wer gefragt hat, na und weißt du, was es für einen psychischen Auslöser hatte, dass du jetzt Brustkrebs hast oder dass du jetzt Krebs bekommen hast? Das ist auch sowas. Es spielen, glaube ich, bei Krebs ganz viele Faktoren zusammen. Aber das ist letztendlich leider Gottes trotzdem einfach Schicksal und Pech und hat ja nichts mit Schuld zu tun. Und all diese Fragen, da muss man sich einfach wirklich auf die Zunge beißen und vielleicht kurz reinfühlen, könnten die vielleicht indizieren, dass jetzt der glaubt, dass er selbst schuld ist. Und diese Schuldfrage, die kommt, glaube ich, bei jedem, der in so einer Situation ist, einmal auf. Und das ist natürlich eine Frage, die absolut in die Abwärtsspirale führt. Einfach diese Warum-Fragen, aus denen sollte man schauen, dass man ganz schnell wieder rauskommt. Eben mein Tipp, einfach über die Dankbarkeit. aber deswegen, so Fragen helfen dann natürlich nicht. Oder ganz schlimm, oder schlimm war für mich zum Beispiel auch dieses, na, die Chemotherapie ist Gift. Weil die Chemotherapie habe ich gesehen als eine meiner, also einfach als meine beste Freundin. Ich wusste, die Chemotherapie ist das, was mich gesund macht. Und ich habe mich dafür entschieden und daher hat mich einfach das dann echt irritiert und irgendwann sogar mal echt eine schlaflose Nacht gekostet, weil ich dann plötzlich in der Nacht im Bett gelegen bin und mir dachte, okay, shit, vielleicht stirb ich jetzt an der Chemotherapie und nicht an einem Krebs, ja. Und habe das dann irgendwie in einem schwachen Moment alles total hinterfragt und einfach nur, weil irgendwer mir den Respekt weisen wollte und mir eigentlich was, ein Kompliment machen wollte, wie toll es ist, dass ich das aushalte. Mhm. Aber es hilft nicht zu sagen, wenn dir irgendwer sagt, du nimmst da Gift. Nein, es ist dein Lebenselixier letztendlich.
So toll, dass du das so sehen kannst. Vielleicht zu guter Letzt, bevor wir diese sehr lange Folge, wahrscheinlich werden es eh zwei werden, beenden. Die Lena macht sehr oft, ich glaube eigentlich jedes Monat, immer am ersten des Monats, machst du auch darauf aufmerksam, dass man auch als junge Frau unbedingt regelmäßig die Brüste abtasten lassen sollte oder selbst abtasten sollte. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message, die wir gern mit dieser Folge einfach an alle da draußen, an alle Frauen, die das hören, auch einfach weitergeben möchten, dass man das unbedingt regelmäßig machen sollte, unbedingt regelmäßig zur Frauenärztin gehen sollte. Genau. Einmal im Jahr ist, glaube ich, ein Muss. Alles öfter ist toll, alles weniger ist, sagen wir mal so, solltet ihr schon länger als ein Jahr nicht mehr bei der Frauenärztin gewesen sein, dann ist das euer friendly reminder, dass es wieder Zeit wird, sich einen Termin auszumachen.
Na, ich kann da auch echt nur jedem empfehlen, stellt euch eine Erinnerung am Handy. Einmal im Monat. Am besten ist es immer am gleichen Tag. Ja.
Also fürs Brüste abtasten.
Genau, fürs Brüste abtasten. Genau.
Ja, ganz wichtig, unbedingt nicht vergessen und auch auf keinen Fall auf das zu schieben, ach, ich bin doch eher zu jung. Die Lena ist der beste Beweis und sitzt mir Gott sei Dank heute gesund gegenüber. Und ich bedanke mich auf diesem Weg jetzt einfach, dass du deine Geschichte heute so ehrlich und so ausführlich mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass jeder was daraus mitnehmen kann. Danke an dieser Stelle und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Lena.
Tschüss.
Danke.